Wir haben zwar erst Ende März, aber Hand aufs Herz, wir alle sehnen uns nach dem Sommer. Nach langen Abenden, nach Licht, nach dieser besonderen Atmosphäre, wenn Berlin ein bisschen heller, leichter und weiter wirkt. Und genau darum geht es heute, um Licht in der Kunst und im Berliner Sommer. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. In der Ausstellung Kassierer und der Impressionismus in der Alten Nationalgalerie wird eine Epoche lebendig, in der Farbe und Licht selbst zum Motiv wurden. Die Ausstellung würdigt einen der bedeutendsten Kunsthändler seiner Zeit, Paul Kassierer, und zeigt, wie der Impressionismus in Berlin seinen Durchbruch erlebte. Und mit der Ausstellung Konstantin Brancusi wechseln wir von der Malerei in die Skulptur und auch in die neue Nationalgalerie. Hier werden Formen reduziert, Oberflächen poliert und zum Leuchten gebracht. Es ist die erste große Werkschau von Konstantin Brancusi in Deutschland seit über 50 Jahren. Und jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Christine von Visit Berlin und André Audier, Geschäftsführer der Freunde der Nationalgalerie. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Herr Audier, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Wir haben jetzt gerade schon gesagt, die Ausstellung heißt Konstantin Brancusi. Wenn man allerdings sucht, wie der Name ausgesprochen wird, was ich natürlich als Moderatorin vorher vorbildsmäßig gemacht habe, findet man auch die Aussprache Brancusi. Wieso sagen Sie Brancusi?
Also wir sagen Brancusi, weil die Franzosen Brancusi sagen. Ich selber bin zum ersten Mal mit Brancusi konfrontiert worden, seitdem ich in Deutschland bin. Brancusi kenne ich schon ganz lange, weil er in Frankreich einfach sehr bekannt ist. Und da unsere Kollegen in Paris, wo die Ausstellung ursprünglich herkommt, immer Brancusi sagen, haben wir uns sozusagen angepasst und wollen den lieber als Brancusi verkaufen.
Ja, dann schließt sich eigentlich gleich schon die nächste Frage an. Sie haben es ja auch schon gesagt, er kommt aus Frankreich. Dort ist er, glaube ich, auch sehr viel bekannter als eben in Deutschland. Daher die Frage, können Sie uns ein bisschen das Werk von Brancusi und seine Besonderheit und auch seine Stellung überhaupt in der Kunstgeschichte beschreiben? Also was erwartet denn die Besucher in der Ausstellung?
Also zuerst kann ich nur bestätigen, ja, in Frankreich ist er sehr bekannt. Der ist richtig ein Star. Jeder kennt ihn. Ich hatte Abbildungen von ihm in meine Schulbücher. Das weiß ich noch ganz genau. Deshalb irgendwie ist Brancusi und für uns Franzosen irgendwie schon ewig einfach dabei. Wir haben vor ungefähr 1,5 Jahren, als wir die Ausstellung vorbereitet haben, vor der Nationalgalerie auch gefragt, das Publikum, ob sie denn Herrn Brancusi kennen. Und wir müssen sagen, 50% der Leute wussten nicht, wer das ist. Dann haben wir einige Abbildungen von seinen Werken gezeigt und dann sagten sie, ah ja, das kenne ich. Von wem das ist, weiß ich nicht, aber das kenne ich. Und so haben wir gedacht, okay, der halbe Weg ist schon mal gemacht, weil die Leute das optisch kennen, aber den Namen denn nicht. Und so haben wir uns beschlossen, sozusagen die Ausstellung zu machen, weil es einfach wirklich ganz wichtig ist. Und jetzt ist sie schon da. Wir haben schon angefangen auszupacken. Konstantin Brancusi ist in Frankreich ganz bekannt, in Deutschland nicht. Warum? Weil er, glaube ich, einfach mit der Modernität zu tun hat. Das ist etwas, was wo die Franzosen, würde ich fast denken, ein bisschen so anders denken als in Deutschland. Er selber, nicht ganz sehr bekannt, wurde 1876 in Rumänien geboren, hat dann auch in Bukarest Kunst studiert, ist aber so ziemlich schnell einfach gegangen und sogar zu Fuß gegangen, von Bukarest bis nach Paris, über München und sowas. Aber irgendwann landete er in Paris und dann hat irgendwie ein kompliziertes Leben am Anfang in Paris gehabt, wie alle Künstler damals. Und irgendwann hat er das Glück, Rodin kennenzulernen und hat auch bei Rodin ein bisschen gearbeitet. Geholfen, war aber dann nicht hundertprozentig zufrieden und dann hat er seinen eigenen Weg gemacht und dann peu à peu wurde er einfach bekannt und sehr speziell.
Sie sprechen über wir, also wir packen die Ausstellung gerade aus, aber damit meinen Sie nicht die neue Nationalgalerie, sondern die Freunde der Nationalgalerie,
richtig? Nee, ich meine, das ist sehr speziell. Also ich meine wir, das ist die Nationalgalerie, die Freunde der Nationalgalerie und das Centre Pompidou, weil es ist ein Produkt sozusagen, was aus Frankreich kommt. Wir zeigen wirklich einen Teil von der Sammlung aus dem Centre Pompidou. Das ist eine Ausstellung natürlich der Nationalgalerie, aber sie wurde gemanagt und finanziert durch die Freunde der Nationalgalerie. Deshalb ist das Wir ganz oft einfach ein Team. Also das Projekt ist Wir.
Für alle, die das nicht wissen, die Freunde der Nationalgalerie, das ist ein 1977 wiederbegründeter gemeinnütziger Verein und der unterstützt die Arbeit der 6 Häuser der Nationalgalerien maßgeblich, also unter anderem die alte und neue Nationalgalerie, der Hamburger Bahnhof, das Museum Berggrün oder die Sammlung Schaaf-Gerstenberg.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich wirklich auch nochmal etwas Besonderes bei dieser Ausstellung, dass sie ja eine Gabe ist vom Centre Pompidou, das gerade wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was erzählen, wie ist es dazu gekommen, also dass das jetzt möglich ist, dass das Werk eben in Berlin gezeigt werden kann.
Wie Sie schon gesagt haben, das Centre Pompidou wird restauriert und deshalb ist das Museum, glaube ich, für 5 Jahre geschlossen. Und die wunderbare Sammlung ist danach da nicht zu sehen. Die Kollegen vom Centre Pompidou haben sich dann einige Paketen überlegt, die sie dann weltweit einfach präsentieren können. Und wir haben das Glück, irgendwie Konstantin Brancusi in Berlin zu zeigen, weil, ich weiß nicht ganz genau wo, aber der Direktor des Centre Pompidou und der Direktor der Neuen Nationalgalerie, Klaus Biesenbach, haben sich irgendwo mal getroffen bei so einem Empfang im Ausland, businessmäßig sozusagen. Und Klaus erfuhr dann, dass Brancusi sozusagen zu haben sein könnte und ist sofort darauf eingegangen. Und sofort hat auch der Direktor des Centre Pompidou gesagt, Brancusi passt in der Neuen Nationalgalerie von Mies wunderbar. Das sind einfach wirklich die gleiche Musik. Die 2 Künstler haben die gleiche Musik, obwohl sie keine Dirigenten sind oder sowas, Musikanten sind. Und das passt wunderbar. Und dann hat man irgendwie angefangen, das weiterzumachen und daran zu arbeiten. Verträge, Gespräche, Telefonate und sowas. Und dann ist es einfach das geworden, was es jetzt ist. Und es war auch für uns Freunde der Nationalgalerie und für die Nationalgalerie auch ganz wichtig, dieses Projekt zu machen mit dem Centre Pompidou, weil das ein bisschen sozusagen in der Verlängerung von dieser großen Kooperation mit den anderen Museen weltweit. Können Sie sich daran erinnern, an das MoMA in Berlin? Mit dem MoMA, dann hatten wir die schönsten Franzosen mit den Metropolitan und jetzt haben wir das Centre Pompidou. Also Berlin lädt immer ein, sozusagen, wenn es geht, die großen anderen Institutionen weltweit, sodass sie sich dann in Berlin für das Berliner Publikum und für das deutsche Publikum einfach präsentieren können. Wir werden wahrscheinlich nicht so viele Besucher haben wie bei MoMA oder bei den schönsten Franzosen, aber wir werden sicherlich sehr viele Besucher haben, denn Brancusi ist ja, haben Sie auch gesagt, Sie sind auch ein Fan, Brancusi ist sehr, sehr, sehr speziell.
Es ist speziell, aber je länger man sich damit eigentlich beschäftigt, desto schöner fand ich seine Werke. Und auch wenn man denkt, so, ja, es sind Werke der Moderne, es sind ja Werke, die sehr abstrakt sind, also wirklich sich so auf die Essenz des Wesentlichen konzentrieren. Aber ich fand eben auch, ich bin keine Kunsthistorikerin, aber ich fand eben, sie hatten trotzdem was sehr Sinnliches, also was sehr Haptisches. Also ich würde gerne mal so eine von diesen wunderschön polierten Sachen streicheln.
Das wird nicht möglich sein.
Das habe ich mir gedacht.
Das kann ich nicht schon sagen, genau. Ja. Brancusi ist in der Tat einfach der Begründer der modernen Skulptur. Der hat einfach irgendwie durch seine ganze Reduzierung, die er gemacht hat, einfach wirklich was ganz Neues in der Skulpturwelt einfach platziert.
Die Ausstellung zeigt ja über 150 Skulpturen, Fotografien, Zeichnungen, aber auch Filme und bisher nicht gezeigtes Archivmaterial. Jetzt versuchen wir natürlich trotzdem hier in einem Podcast Kunst irgendwie sichtbar zu machen, was gar nicht so leicht ist. Aber können Sie vielleicht ein Werk mal vorstellen, das für Sie so ganz eindrucksvoll für Brancusi steht?
Ganz bekannt ist natürlich die Muse Endormie, diese schlafende Muse. Das ist so ein Kopf, was ein bisschen auf der Seite liegt. Irgendwie, das ist polierte Bronze, das ist kein Gold, sieht aber sehr aus wie Gold. Das hat er auch ewig lang poliert, bis er endlich mal die Farbe hatte, die er denn haben wollte. Es ist reduziert, man sieht ein bisschen was von der Nase, man sieht ein bisschen was von den Augen, aber es ist nur angedeutet. Es ist wirklich so zwischen Abstraktion und Figuration. Es ist sehr zart, es ist sehr reduziert. Es gibt keine Kombination von Material, sondern es ist richtig so total reduziert. Und alles, was man nicht braucht, ist einfach nicht da, aber es ist nicht komplett weg, weil es soll einfach sozusagen eine kleine Tür irgendwo geben, sodass man versteht, was es ist und was es will. Mein Lieblingswerk in der Ausstellung ist nicht unbedingt dieses, weil es schon ganz bekannt ist. Eine große Entdeckung für mich war der Fisch. Es gibt in der Ausstellung eine Skulptur, heißt der Fisch. Es ist ein Fisch in der Tat, aber es ist total reduziert. Es hat keinen Schwanz, es hat keine Augen, es hat keinen Mund, es hat keine Flossen. Aber es sieht aus wie ein Fisch und es hat die Energie eines Fisches, der sozusagen das Wasser durchschneidet, um irgendwo hinzugehen. Und wenn man das sieht, ist es erstmal wahnsinnig ästhetisch, reduziert, einfach zu verstehen. Und wenn man den Titel sieht, dann sieht man sofort den Fisch. Das plötzlich kommt einfach so alles an. Und das ist bei der Muse so, das ist bei dem Vogel so, das ist bei dem Hahn auch so, der ganz fantastisch ist. Er zeigt etwas, lässt eine kleine Tür offen, dass man einfach reingehen kann und dann plötzlich gibt es, wenn man es will, durch die Erklärung, durch den Titel, die Auflösung, was es ist.
Das ging mir genauso. Ich habe es gesehen, es war eben etwas ganz Abstraktes, gerade bei dem Hahn beispielsweise. Habe den Titel gelesen und gedacht, natürlich, ja, ich sehe es, es ist ein Hahn. Oder es ist die Essenz eines Hahnes. Ja.
Obwohl die Materialien immer so, also Stein, Bronze und sowas, sind eher kalte Materialien. Es ist nicht unbedingt sehr viel Warmes dabei. Es ist sehr ansprechend, es ist sehr einladend. Man will es anfassen, man darf es nicht anfassen. Ich sage es hier ganz laut, man darf es nicht anfassen. Aber das hat eine Emotionalität. Es lädt ein, sozusagen da mitzugehen, zu diskutieren, sich das anzugucken. Es hat wahnsinnig viel mit Schönheit zu tun, mit reduzierter Schönheit. Man braucht nicht so viel Tralala und Trüllülü drumherum, sondern es ist einfach wirklich in ein Wort, in einen Blick drauf, ist man einfach mitgenommen, ist man begeistert.
Ja. Ging mir genauso. Und was Sie vorhin gesagt haben, da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, eben, dass die neue Nationalgalerie natürlich eigentlich der perfekt passende Rahmen ist. Und auch das fand ich ja, das ist ja auch für Brunkesi sehr wichtig gewesen, so im Atelier, wie er seine Sachen ausgestellt hat, wie er sie ja auch fotografiert hat. Und deswegen dachte ich, ja, das passt, weil dann hat man wirklich diesen großen, lichten Raum. Und es wird ja auch ein Teil von dem Atelier tatsächlich ausgestellt.
Ja, genau. Die Ausstellung hat sozusagen drei Beine, würde ich fast sagen. Also es gibt die Kunstwerke von ihm, die man sehen kann. Das habe ich gerade ein bisschen erklärt. Und dann gibt es eine Timeline in der Mitte der Ausstellung. Und diese Timeline erklärt, wer er war, was sein Leben war. Also da gibt es Briefe, die er geschrieben hat an verschiedene Künstler. Dann gibt es Fotos von ihm, gibt es Filme, die er gemacht hat. Gibt es irgendwie Zeichnungen von ihm, von Picasso, von Modigliani? Also wer war er, das ist denn in der Timeline. Und dann in der Mitte von der Timeline gibt es wieder sein Atelier. Das ist etwas, was wir uns gewünscht haben, als das Centre Pompidou gesagt hat, ja, wir machen diese Kooperation. Dann war das Atelier eigentlich ursprünglich nicht dabei. Und dann haben wir gesagt, wir wollen es aber gern haben. Ja. Und dann haben Kollegen gesagt, nee, das ist eigentlich nicht, das zeigen wir nie und das leihen wir nicht. Und dann sind wir mit dem Argument gekommen, ja, aber der ist in Deutschland nicht so bekannt. Deshalb irgendwie je mehr, desto besser und desto mehr Werbung für ihn und für sie und so und so. Und deshalb spannen wir das. Und es ist auch noch nie aus Frankreich rausgekommen. Also das muss eigentlich sein, wenn wir unsere Bildungsauftrag nachgehen wollen. Und nach ein paar Gesprächen und ein paar Telefonate irgendwie haben wir quasi gewonnen und wir werden in der Mitte von dem Timeline wiederum das Atelier nachbauen und die Kollegen aus Frankreich sind gerade dabei, sozusagen diese ganzen Schraubenzieher und Säge und sowas irgendwie da zu platzieren, wie das bei ihm irgendwie im Atelier war. Das Atelier war für uns auch ganz wichtig, weil es einfach ein Mittelpunkt seines Lebens war. Da hat er seine Freunde eingeladen, da hat er seine Kunst gezeigt, da hat er Fete verbracht, da hat er seine Sammler eingeladen und seine Werke verkauft. Er war, also ich weiß nicht, ob er ein Zuhause hatte, aber jeder weiß, dass er ein Atelier hatte und in seinem Atelier alles passiert ist. Und dann können wir auch wirklich zeigen, wie Künstler auch arbeiten, dass irgendwie sozusagen die Grundlage der Kreation woanders auch anfängt. Genau, und damit mit dem Atelier, mit dem Timeline und mit den Werken ist die Ausstellung einfach wirklich eine super Sache. Die nächste Ausstellung ist in 100 Jahren und nicht in 50 Jahren.
Vielleicht nochmal ganz kurz, einfach nur zur Info, die wunderbare Ausstellung geht vom 20. März bis zum 9. August.
In der neuen Nationalgalerie.
Ohne Verlängerung.
Ohne Verlängerung. Das heißt, diesen Sommer auf jeden Fall nutzen, um sich Brunkesi anzuschauen. Und wir bleiben jetzt auch in Frankreich, zumindest so mental. Wir wechseln aber rüber auf die Museumsinsel, die übrigens ihr Jubiläum 200 Jahre Museumsinsel feiert. Denn vom 22. Mai bis zum 27. September zeigt da die Alte Nationalgalerie die Ausstellung »Kassierer und der Durchbruch des Impressionismus«. Und da gibt es mehr als 100 herausragende Werke des Impressionismus und der klassischen Moderne. Und die erzählen von diesem beeindruckenden Engagement von Paul Kassierer für die Kunst und auch für so einen Siegeszug von der Stilrichtung, die, glaube ich, heute zu einer der beliebtesten zählt, würde ich sagen, ja, der Impressionismus. Herr Audier, können Sie uns mal vorstellen, wer war denn Paul Kassierer?
Paul Kassierer war ein von den wichtigsten Kunsthändler und Impresario der Kunst sozusagen in der Weimarer Republik und um die Weimarer Republik. Er hat in Berlin sehr früh einfach die Impressionisten einfach verstanden und vermittelt. Also der war Kunsthändler, das heißt, er hat irgendwie auch schon finanzielle Interesse dran, aber der hat einfach sehr viel und sehr früh einfach versucht, die französischen Impressionisten und später auch die Berliner Sezession in Museen zu platzieren. Es war damals nicht so besonders einfach, weil irgendwie was richtige Kunst in Deutschland war, sah ganz anders aus. Also man mochte nicht diese komischen französischen Sachen. Erstmal, weil die aus Frankreich kamen und Deutschland und Frankreich haben eine schwierige Geschichte. Und außerdem irgendwie haben die Impressionisten sehr viel Mist gemalt, sozusagen, sagte man damals. Das war einfach nicht das, was der Kaiser wollte. Das war irgendwie so dahingelutscht, dahingemacht, das war einfach keine richtige Kunst. Und er hat einfach zusammen mit einigen Galeristen in Paris und auch mit irgendwie Max Liebermann später und sowas, die haben ganz früh entdeckt, dass es einfach plötzlich eine ganz neue Strömung gab, die dann kam und dass die auch wichtig war. Und Kassierer hat sehr viele tolle, wirklich ganz wichtige Werke einfach in Museen platziert.
Und wie sind die dann aufgenommen worden? Sie haben ja schon gesagt, naja, es war jetzt nicht die offizielle Malrichtung, die eben beispielsweise der Kaiser favorisiert hat. Aber als dann die ersten Werke sozusagen in die Berliner Museen kamen, wie hat da das Publikum reagiert? Also haben die auch gesagt, oh mein Gott, das sind ja nur Farbtupfen.
Ja, das war vielleicht nicht unbedingt die Kunst, die man einfach damals irgendwie als Kunst verstanden hat. Die war einfach viel zu wild und viel zu unorganisiert und vielleicht auch zu modern, zu schnell anders sozusagen. Aber einige haben entdeckt, dass Anfang des Jahrhunderts einfach wirklich die Malerei einfach eine andere Aufgaben haben könnte. Ich glaube, zwei wichtigen Sachen sind denn da in der Zeit passiert, und zwar die Entwicklung der Fotografie. Plötzlich war die Fotografie eher da, um die Realität zu malen, als die Maler selber. Also das, was der Kaiser mochte, sozusagen, ich kann über einen Maler sozusagen die Realität abbilden, war nicht mehr nötig. Mhm. Es war immer noch möglich, aber nicht mehr nötig. Und durch die Entdeckung der Farbe in der Tube konnten die Künstler einfach ganz anders arbeiten und ganz andere Sachen in den Bildern reinsetzen.
Ja, auch überhaupt, also rausgehen, also ja, das Atelier verlassen, ja, in plein air, also in der frischen Luft malen, das, was man sieht, immer wieder malen, den Sonnenuntergang, den Sonnenaufgang, das Licht sozusagen einfangen. Ich glaube, das ist so das, was dann wirklich ganz Neue war und die Sehgewohnheiten halt auch so ein bisschen durchbrochen hat.
Ja, genau. Und durch dieses Rausgehen, glaube ich, einfach wirklich, denn da war man sozusagen mit anderen Themen auch konfrontiert. Mhm. Denn plötzlich hat man gesagt, oh, die Landschaften sind ganz wunderbar. Die Landschaft ist ganz neu interpretiert worden. Dadurch ist auch die Leute, die draußen waren, wurde einfach plötzlich Motive. So Bauern und einfachen Leute, die gearbeitet haben. Also so, das waren einfach ganz andere Motive, die der Kaiser fand. Irgendwie, man malt keinen Bauern, man malt keine arme Leute auf dem Land, die dann sozusagen, also diese ganze Aufgabe der Malerei wurde ganz, ganz neu kreiert sozusagen und stand überhaupt nicht sozusagen in der Tradition von, wofür Malerei eigentlich da war.
Ich glaube, was Pauline ja auch schon gesagt hat, heute ist es ja eine, was würde ich jetzt einfach mal so sagen, der beliebtesten Stilrichtungen überhaupt. Also das sind ja wirklich Werke, die sehr bekannt sind. Auf welche Werke können wir uns denn in dieser Ausstellung jetzt freuen? Also welche großen Namen oder besonderen Werke?
Sie wollen Namen von mir hören, ne? Genau. Also die, ja, Crème de la Crème ist da, ist auf jeden Fall dabei. Ich kann irgendwie auflisten von Degas über Cézanne mit Manet, natürlich auch Monet, Renoir, Van Gogh, Pissarro, Munk, dann kommt auch Leistico, Liebermann natürlich, Corinne, Kokoschka, August Gaul,
Also alle.
Alles. Also irgendwie, ich glaube, ich habe jetzt genug angegeben, was Namen angeht. Es ist irgendwie da. Einige große Werke, die Cassirer verkauft hat, irgendwie sind nicht dabei, weil sie so wichtig sind für die anderen Museen, dass sie nie ausgeliehen werden. Die Mona Lisa können sie auch nicht ausleihen, auch wenn sie einfach eine große Ausstellung machen. Also es gibt bestimmte Werke und die werden in der Ausstellung gezeigt. Also wir werden kleine Filme haben mit dem Direktor von dort, wo das Gemälde nicht gekommen ist. Und er wird erzählen, warum er das nicht ausleihen kann. Aber er wird schon zeigen, dass Cassirer das vermittelt hat. Zum Beispiel irgendwie Le Déjeuner sur l'herbe von Manet. Im Musée d'Orsay. Das hat Cassirer in Berlin gezeigt. Das hat keiner gekauft. Aber der hat es gezeigt. Der hat es gesehen, dass es ganz wichtig war. Und das Gleiche auch mit anderen Renoir-Bildern, die dann in Amerika sind und sowas. Die waren alle in Berlin. Er hat sie dann über den Galeristen in Paris einfach nach Berlin geholt und präsentiert und vermittelt. Er hat es leider nicht in Berlin verkaufen können. Ganz viele andere Sachen sind von ihm und sind auch in der Alten Nationalgalerie, also viele Renoirs und sowas, die in der Sammlung gekommen sind. Aber einige große Weltbilder waren in Berlin, sind aber nicht geblieben.
Aber ich glaube, was Sie eben schon aufgezählt haben, wird schon eine großartige Auswahl an Bildern sein.
Das sind Bilder, die einfach wirklich einfach so glücklich machen, weil plötzlich das Licht einfach da ist. Und dieses Lebenslust auch, dass man einfach sehr viel in der Landschaft war, dass man sehr viel draußen war. Diese Idee auch vom Freizeit haben, von genießen irgendwie. Das ist irgendwie sehr in diesen ganzen Bildern einfach drin. Und irgendwie es hilft uns in dieser Zeit, die wir zurzeit haben, wo jeden Tag ein bisschen schwieriger ist als gestern, wird die Ausstellung, glaube ich, uns sehr glücklich machen.
Das glaube ich auch. Ich glaube, das werden beide Ausstellungen auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen. Also sie bringen beide Licht in den Berliner Sommer. Das können wir, glaube ich, auf jeden Fall festhalten.
Ja, genau. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr speziellen Berliner Sommer sein.
Also Sie haben ja auch schon eben angesprochen, es sind nicht nur die französischen Impressionisten, die Cassirer nach Berlin gebracht hat, sondern er hat ja auch die Berliner Sezession begleitet. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen. Gerade Max und Liebermann und ein bisschen die Malerei, die aus Berlin auch kommt.
Ja, das sind einfach die großen Namen, die man einfach in Berlin kennt. Irgendwie hauptsächlich irgendwie um Max Liebermann herum mit Kokoschka und Slevogt und so. Da entwickelte sich in Deutschland ein bisschen nach den Impressionisten auch eine ganz neue Bewegung, die dann sehr deutsch wurde. Es ist nicht wie bei den Franzosen, wo es dann immer heller wurde, sondern es ist irgendwie finde ich bin auch kein Kunsthistoriker, es ist irgendwie sozusagen von der Thematik und von der Art, wie man einfach anders malen will, ganz anders geworden. Die Thematik ist weg von dem Elitären zu etwas Populäres, im positiven Sinn Populäres. Und die Grundfarben bleibe ich, finde ich, im Vergleich zu den Franzosen sehr deutsch. Man ist sehr erdbezogen sozusagen. Auch es will auch eine andere Malerei sein. Die Pinseln singen anders, die Farben platzieren sich anders. Man sieht einfach, die Sezession wollte was anderes machen. Ist natürlich am Anfang nicht gut angekommen, aber letztendlich nach einer Zeit hat man gesehen, dass es sich sozusagen die Entwicklung in der Kunst einfach gefördert haben. Kunst muss sich immer entwickeln. Wenn man immer schöne Bilder malt, sind die schönen Bilder irgendwann nicht mehr schön, weil die Zeit sich ändern. Und das muss man einfach sich anpassen. Und die Gesellschaftsmomenten in der Gesellschaft, da hat die Sezession gut verstanden und interpretiert in der Malerei.
Es ist ja auch spannend zu sehen, wie es sich eben entwickelt hat, wie verschiedene Wege einfach eingeschlagen worden sind. Und das macht ja auch die Kunstgeschichte oder überhaupt dann aus. Und Sie haben es schon so schön zusammengefasst, dieses leichte, sommerliche, was die Ausstellungen jetzt bringen, den Impressionismus auch so ein bisschen als Lebensgefühl. Und es gibt tatsächlich ja noch ein paar Orte mehr in Berlin, wenn wir jetzt mal über diese Ausstellung hinaus blicken, in denen man den Impressionismus finden kann. Natürlich das Museum Barberini in Potsdam, nicht ganz in Berlin, aber direkt davor. Es hat ja auch eine sehr große impressionistische Sammlung in der Dauerausstellung und jetzt auch noch bis zum 7. Juni eine Ausstellung über Max Liebermann, die heißt Avantgarde Max Liebermann und der Impressionismus in Deutschland. Also flankiert ja ganz wunderbar dann dieses Thema nochmal und macht das nochmal weiter auf. Und wer jetzt immer noch einen Tupfen Impressionismus haben möchte, es gibt ja auch noch die Liebermann-Villa am Wannsee.
Wunderbar.
Ein sehr schöner Ort, wo man wirklich sieht, wo solche Werke entstanden sind.
Die Liebermann-Villa, das ist das ehemalige Sommerhaus von Max Liebermann, das in diesem Jahr auch das 20-jährige Jubiläum als Museum feiert. Und da kann man wirklich im Garten sitzen, den Garten bewundern, den Wannsee anschauen oder das Licht auf dem Wasser und versteht so ein bisschen, warum der Impressionismus bis heute so sehr berührt.
Und ganz schön kann man hier aber vergleichen zum Beispiel die Gärten, die Liebermann gemalt hat und die Gärten, die die französischen Impressionisten gemalt haben. Es gibt eine Kombination dazwischen. Es sieht nicht gleich aus, aber es hat die gleiche Tonalität irgendwie. Draußen das en plein air sozusagen interpretiert, aber ein bisschen anders. Ein bisschen leichter hier, ein bisschen schwerer da, ein bisschen konzentrierter hier, ein bisschen leichter irgendwie da. Und wir haben in der Cassera-Ausstellung auch Leihgaben vom Barberini-Museum. Also Berlin und Potsdam passen gut zusammen.
Auf jeden Fall, ja. Und dann haben wir ein bisschen mehr Wannsee statt der Seine.
Ja.
Ja, weil ich finde sowieso im Sommer, wenn man so ein bisschen in die Stadt hinausblickt, es gibt so Orte, wo man auch heute noch denken könnte, das wäre eigentlich perfekt für so ein Gemälde. So wenn ich zum Beispiel an die Museumsinsel denke und da die Leute in der Strandbar daneben da tanzen an so einem lauen Sommerabend oder überhaupt jetzt die Kirschblüten, wenn es damit losgeht, ist ja auch fast ein impressionistisches Gemälde. Überhaupt eben, wie schon gesagt, der Blick über den Wannsee sich da öffnet. Also da fühlt sich dann auch Berlin nach diesem langen Winter plötzlich ganz leicht und sommerlich an.
Das stimmt.
Lieber Herr Audier, vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke und das Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön.
Was wir heute mitnehmen: Berlin wird in diesem Sommer zur Bühne für Licht, Farbe und für Form. Ob jetzt die große Werkschau von Konstantin Brancusi in der Neuen Nationalgalerie oder die Impressionen rund um Paul Cassirer in der Alten Nationalgalerie. Diese Ausstellungen sind nicht nur Kunstereignisse, sondern echte Sommererlebnisse, würden wir sagen. Teilt also diese Folge unbedingt mit jemandem, mit dem ihr diesen Sommer zum Kunstsommer machen wollt. Alle Informationen zu den Ausstellungen, Terminen und weiterführende Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Dann geben Josefine und ich euch eine große Vorschau auf den Mai in Berlin. Was passiert in der Stadt? Welche Highlights sollte man auf keinen Fall verpassen? Und wo pulsiert der Berliner Sommer ganz besonders? Bis dahin, genießt das Licht, freut euch auf den Sommer und entdeckt Berlin immer wieder neu. Vielen Dank fürs Zuhören.